Gnade, Werke, Geist und Wahrheit, das ist Thema einer Lehre von Dr. Johannes Hartl und die hören wir heute hier im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis, ich verspreche Ihnen, das wird eine Stunde, die es wirklich in sich hat. Hier lohnt es sich jetzt dran zu bleiben. Sie gehört zu den ältesten Fragen der Christenheit und hat immer wieder für richtig Zoff und für richtig Streit gesorgt, nämlich die Frage, steht Gottes souveräne Gnade im Gegensatz zu meinen eigenen Anstrengungen in Bezug auf mein Heil, in Bezug auf meine Heiligung, einfach schlicht in Bezug auf meinen Glauben. Können Christen ihre Errettung verdienen? Können sie sie am Ende auch verlieren? Wie Gnade und Werke, Geist und Wahrheit sich zueinander verhalten, das sind entscheidende Grundfragen, bei denen es um nicht weniger als das wahre Evangelium geht. Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg schildert, woran man Irrlehren über die Gnade und den Geist erkennt und wie man sie widerlegt.
Wir sprechen heute über Gnade und Werke und Geist und Wahrheit. Jetzt kurz, wie hat christliche Lehre über dieses Thema angefangen? Ganz simpel, christliche Lehre fängt an mit Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Und in dieser Person von Jesus war so viel Unglaubliches, so viel Faszinierendes, dass die christliche Theologie ein paar Jahrhunderte gebraucht hat, um überhaupt mal aufs Papier zu bringen, was da alles passiert ist. Zum Beispiel mal zu formulieren, dass Jesus Gott und Mensch war. Okay, das stand noch nicht so ausdrücklich in der Bibel. Die haben ein paar hundert Jahre sich den Kopf zerbrochen. Wie kann das sein? Er war ein normaler Mensch, er hat geschwitzt und hat was gegessen und gleichzeitig hat er Sünden vergeben. Wie passt das zusammen? Also ihr müsst euch die Entwicklung der christlichen Lehre vorstellen, wie so ein Ringen der Kirche mit diesem krassen Ereignis in Jesus Christus. Und das Ereignis in Jesus Christus, das war sein irdisches Leben, 33 Jahre, sein Tod, seine Auferstehung und diese unglaubliche Explosion von Power, die dann in der Urkirche passiert ist. Und eines der Themen, über das die Kirche von Anfang an nachgedacht hat, ist unglaublich. In Jesus war radikale Gnade, die Menschen zu radikaler Umkehr geführt hat. Wie passt das zusammen? Am deutlichsten sehen wir das, Jesus begegnet der Ehebrecherin. Er sagt zu ihr, wo sind die, die dich verklagt haben? Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Ist es eine Gnadenbotschaft? Ja. Ist es ein radikaler Aufruf? Ja. In Jesus war das auf glorreiche Weise beides. Diese völlig freie Akzeptanz und gleichzeitig der Aufruf, sein Leben völlig radikal zu verändern. Jetzt, die Kirche hat rumüberlegt, hat gesagt, okay, Jesus ist für uns gestorben und wir haben nichts dazu getan, okay? Das heißt, wir sind errettet aus reiner Gnade. Es ist nicht, dass ein Mensch sich lang genug angestrengt hat, dann hat Gott gesagt, jetzt lasse ich dich in den Himmel. Die Botschaft war von Anfang an, die ersten Predigten, schon Petrus steht auf am Pfingsttag, das erste ist, Jesus Christus ist gestorben, damit die Sünden weggenommen werden und du musst an ihn glauben, damit du gerettet wirst. Das ist Errettung aus reiner Gnade. Jetzt, wenn dieses reine Gnadenangebot von Gott da ist, ist so die Frage, okay, was muss der Mensch dafür tun, um in diese Gnade reinzukommen? Es gibt mögliche Antworten. Eine mögliche Antwort ist, er muss gar nichts tun. Jetzt, das Problem daran ist, das führt sofort in die Allversöhnungslehre. Wenn du sagst, die Gnade von Jesus ist so massiv, der kann im Letzten niemand widerstehen, früher oder später bringst du dich doch dazu und so weiter, landest du in der Allversöhnung. Wenn du dahin willst, kein Problem, aber das entspricht halt, du siehst halt so viele andere Bibelstellen, die dem krass widersprechen und es widerspricht auch der Wahlfreiheit des Menschen. Das ist wie, magst eine Banane oder einen Apfel, in beiden Fällen kriegst du einen Apfel. Na toll. Ja? Problem mit Allversöhnung ist grundsätzlich, dass die menschliche Fähigkeit, sich auf Gott einzulassen, ausgeschaltet ist. Das ist wie ein Vater, der eigentlich das Gegenüber, seinen Sohn, nicht wirklich ernst nimmt, im Sinne von, wenn du willst, kannst du auch weggehen von mir, sondern sagt, in beiden Fällen am Schluss hole ich dich doch. So. Allversöhnung ist eigentlich immer quer durch die Jahrhunderte von den Christen abgelehnt worden. Also war die Überlegung, okay, also da kommt diese Gnade von Jesus. Und um in die reinzukommen, was muss der Mensch tun? Okay, gar nichts. Die Antwort stimmt nicht. Okay. Jetzt gibt's das andere Extrem, das wäre, er muss total viel tun. Also er muss ein geheiligtes Leben führen. Er muss durch Fasten und Entsagung seinen Geist reinigen. Beide Extrementwicklungen hat man schon in der frühen Kirche gehabt, in den ersten paar Jahrhunderten. Dieses mit vielen Werken und mit sich kasteien, wurde so unter dem Stichwort des Pelagianismus verbucht. Und in der Kirchengeschichte gab es immer so beide Extreme. So, und das Problem ist, beide Extreme sind total falsch. Jetzt gibt's überhaupt allgemein, das ist nur so im Vorbeigehen gesagt, jede Wahrheit ist umzingelt von zwei falschen Extremen. Das ist immer so. Jede Wahrheit hat rechts und links eine Übertreibung zu ihrer Seite. Und das Evangelium ist ein spannungsvolles, schönes, symphonisches Miteinander von diesen zwei scheinbaren Gegensätzen. Und ich will euch heute erklären, wie dieses spannungsvolle Miteinander aussehen kann. Jetzt erstmal nochmal, es gibt diese zwei Extreme, entweder Allversöhnung oder Werkegerechtigkeit. Dieses Ding von Allversöhnung kann auch eine Spielart haben und eine Spielart kann eine gnostische Spielart sein, die sagt, die Welt ist eigentlich schon versöhnt und du musst es nur checken. Also es gibt auch jede Menge Leute, die glauben, dass du musst nur irgendwie an einer Stelle kurz sagen, okay, Jesus, passt schon. Es wird praktisch unendlich, das, was der Mensch tut, ist unendlich klein. Also es reicht praktisch so gut wie gar nichts zu tun. So, ich sage jetzt noch nichts über diese Lehre. Ich sage nur, es geht um diese Spannung zwischen den beiden Sachen. Jetzt, was ist in der Mitte zwischen diesen beiden Polen? In der Mitte zwischen diesen beiden Polen ist was relativ Einfaches und das heißt Liebe. Oder man kann auch sagen Beziehung. Was mir immer auffällt, ist, beide Extreme, ja, können wir jetzt mal sagen, hier irgendwie Werke, oder ich nenne es mal Legalismus. Legalismus bedeutet, du musst verbissen irgendwelche Regeln halten. Und das andere nenne ich mal im Extremen Libertinismus. Libertinismus bedeutet, du musst gar nichts müssen. Zwischen diesen beiden Extremen ist eine simple und wunderschöne Realität, von der die ganze Bibel spricht, und es ist die Realität von Beziehung. Kleines Beispiel. Also eigentlich ist schon alles, was ich über Gnade und Werke sagen werde, in diesem Beispiel drin. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Jutta. Was kann ich tun, um ihre Liebe zu verdienen? Gar nichts. Ja, wenn sie mich nicht liebt, wenn sie nicht in mich verliebt ist, wenn sie mich nicht mag, ist nicht so, Schatz, wie viele Blumen muss ich dir kaufen? Wie oft den Abwasch machen? Wie oft dir auf Knien sagen, du bist so schön? Die einfache Antwort ist, nie, ich werde durch meine Werke mir die Liebe nie erkaufen können. Und du wirst durch deine Werke dir die Gnade Gottes nie erkaufen können. Jetzt. Weil das so ist, weil Jutta mich einfach liebt, weil sie mich liebt, heißt das, dass ich in dieser Beziehung keine Verantwortung habe? Heißt das, ich kann mir die Liebe nicht verdienen? Also es ist kein Problem, ganz egal, was ich mit meiner Zeit mache, was ich mit meinem Geld mache, was ich mit meinem Gedankenleben mache, was ich mit meinen Worten mache. Nee, eine Beziehung lebt davon, dass ich basierend von diesem freien Geschenk der Liebe freigesetzt werde, jetzt zu kooperieren mit dieser Liebe, mir zu überlegen, okay, wie kann unsere Liebesbeziehung wachsen? Was kann ich dafür tun, dass unsere Ehe in 10 Jahren nicht kaputt ist? Was kann ich dafür tun, dass unsere Kommunikation gut bleibt? Verdiene ich mir dadurch die Liebe meiner Frau? Nee, man nennt sowas Liebe, genau. Und Jesus hat ein Evangelium gepredigt, das von einer Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch spricht. Überwiegend hat Jesus davon gesprochen, dass es einen liebenden Vater gibt und wir seine Kinder sind. Es gibt aber mehrere Paradigmata dafür, mehrere Bilder. Es gibt auch Braut und Bräutigam, der König und seine ihm vertrauenden Untertanen, Jesus als unser großer Bruder und so weiter. Es sind immer Bilder von Beziehung. Okay? Das ganze Thema von Gnade und Werke ist in unserem Wortschatz. schon, meistens geprägt von so einem juristischen Deutsch, so Rechtfertigung, und du bist in die Position des Gerechten versetzt und bist nicht mehr in der Position des Sünders. Das ist alles schön und gut, davon spricht die Bibel auch manchmal, aber fast nie. Viel, viel, viel mehr spricht die Schrift von einer Beziehung. Und eine Beziehung lebt von einem Miteinander, von Dingen, die ich einfach geschenkt bekomme und Dinge, die ich in Reaktion darauf tue. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, hat nichts mit Verdienen zu tun. Wir nennen das Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und alles, was ich heute Abend sage über Gnade und Werke, hat nur mit einer simplen Frage zu tun. Wie funktioniert Liebe? Was macht Liebe mit uns? Was macht Liebe mit uns? So, jetzt, kleine Seitenbemerkung oder größere Seitenbemerkung. Einfach die Frage, wenn ich sage, okay, schön, Johannes, du erzählst uns jetzt deine Version von Gnade und Werke. Wer sagt uns, dass das nicht nur irgendeine andere Interpretation ist? Jeder hat seine Meinung und aus der Bibel kannst du alles rauslesen. Der eine Theologe sagt das, der andere Theologe sagt das, oder? Was würdest du sagen, woran erkennt man eine richtige biblische Lehre? Das Bibelstellen drin. Gutes Zeichen. Das Problem ist, was sagst du zu jemandem, der sagt, mit der Bibel kannst du doch alles belegen? Ich behaupte, du kannst wirklich für fast jede skurrile Theorie mindestens eine Bibelstelle finden. Okay, da gehen wir in die richtige Richtung jetzt erstmal. Erstmal, ich will eins vorschieben. Wenn du über sowas sprichst wie Irrlehre und falsche Lehre, das ist für manche schon grob unanständig. So in der heutigen Kultur ist es sowieso unanständig zu sagen, man ist der Meinung, dass irgendwas tatsächlich wahr ist, weil das impliziert, dass andere Sachen falsch sind. Und das ist ja fast schon faschistisch, sowas zu sagen. Aber tatsächlich auch in christlichen Kreisen ist es zunehmend unsexy, sowas wie zu sagen, nee, da gibt's eine wahre Lehre und da gibt's auch eine falsche Lehre. Jetzt der Punkt ist, im Neuen Testament wird über und über ständig von Irrlehre gesprochen. Du kannst kaum einen neutestamentlichen Brief aufmachen, wo nicht irgendeine Irrlehre besprochen wird. Also ich will ganz klar sagen, als Prediger, als Lehrer, über falsche Lehrentwicklungen zu sprechen, ist nicht ein Zeichen von Arroganz oder dass man einen Kritikgeist hat oder sowas. Nein, es ist ein Ausdruck und ist auch für mich heute Abend Ausdruck einer pastoralen Sorge. Quer durch die Schrift sehen wir. 1. Timotheus 4,16 sagt Paulus, sorge für dich und um die rechte Lehre, dann rettest du dich und die auf dich hören. Also Pastoren, Leiter werden aufgerufen zu sagen, nee, pass auf, dass das, was du lehrst, wirklich sauber ist. Wir lesen in 2. Timotheus 4, Kapitel, Vers 2, dass wir öffentlich entgegentreten sollen, dass wir öffentlich ansprechen sollen, wo das nicht so ist. Wir sehen in 2. Timotheus 2,24, wenn einer sich verfehlt in der Lehre, dann weise ihn im Geist der Sanftmut zurecht. Wichtig, im Geist der Sanftmut, nie in diesem Ding wie, ihr seid alle doof und sowas, aber schon bestimmt zu sagen, nee, das ist nicht richtig. Weil du dich gut dabei fühlst, heißt nicht, dass es eine richtige Lehre ist. Und es ist unanständig, aber es hilft mir und es hat mir so gut getan. Kann sein, aber das ist nicht ein Kriterium. Zweiter Punkt, B, die Schrift im Neuen Testament warnt im Wesentlichen vor drei Lehrströmungen, vor drei. Das erste, das kommt nicht so oft vor, aber ein bisschen implizit, ist die sogenannte Gnosis. Gnosis ist eine Überbewertung des Geistlichen oder des Intellektuellen unter einer Abwertung der anderen Teile der Realität. So, da findet alles irgendwie im Spirit Realm statt, im Geist oder im so, ja? Erste hat der Kirche dann sehr zu schaffen gemacht, aber kommt schon im Neuen Testament vor. Zweite Irrlehre, die in verschiedenen Briefen im Neuen Testament anklingt, hat ein bisschen unschönen Namen Judaismus. Da geht's drum um eine Rückkehr unter das mosaische Reinheitsgesetz. Okay, ist wichtig zu verstehen, speziell im Galaterbrief geht es darum, es ging im Galaterbrief nicht darum, dass Christen gesagt haben, oh, wir finden es nach wie vor eine gute Idee, die 10 Gebote zu halten. Davon ist nicht die Rede, sondern Galaterbrief redet davon von Christen, die gesagt haben, du musst dich beschneiden lassen, du musst Neumond und Sabbat halten um gerettet zu werden. Und du musst verschiedene andere Rituale, die mit den Elementarmächten zu tun haben, beachten. Und dann ist es gut. Okay? Wir lesen eine ähnliche Auseinandersetzung mit den Korinthern, wo es um Speisevorschriften geht. Okay? Wo eine Glaube da ist im Halten von kultischen und Reinheitsgeboten. Speziell aus dem Buch Levitikus könntest du deinem Heil was hinzufügen. Ja, Judaismus. Dritte Irrlehre, vor der explizit gewarnt wird, ist Libertinismus. Und Libertinismus ist nichts anderes als ein lehrmäßiger Vorwand dafür, nicht aggressiv gegen Sünde im eigenen Leben vorzugehen. Ja, der ganze Judasbrief spricht von fast nichts anderem. Ich lese euch mal vor, Judas Vers 4. Judas hat keine Kapitel, deswegen nur Verse. Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Also nochmal, hier wird gesprochen von Leuten, die im Leib Christi predigen. Das sind nicht fremde Religionen gemeint, sind christliche Prediger. Haben sich eingeschlichen, die längst zu dem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Nochmal, was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, sie predigen Gnade, aber mit dem Ziel, Ausschweifung zu rechtfertigen. Auf Deutsch gesagt, es wird eine Art von Gnade gepredigt, die easy ist im Umgang mit Sünde. Wir lesen das Gleiche. Praktisch im ganzen zweiten Kapitel vom zweiten Petrusbrief unglaublich viel, wie viel die Schrift über dieses Thema zu sagen hat. Ganzer zweiter Petrusbrief, zweites Kapitel, unangenehme Worte, die hier so gesagt haben, wie die sich einschleichen mit irgendwelchen, und hier wird geschrieben, eigentlich geht's den Jungs um Habsucht, um Habgier. Und zwar um eigene Habgier, könnte man interpretieren, um eigene Habgier und um Habgier bei anderen. Okay, also ein Evangelium, das Gnade im Mund führt, aber wie Paulus an einer Stelle sagt, Gnade als Vorwand nimmt fürs Fleisch. So, über alle drei Dinge spricht das Neue Testament. Jetzt ist die spannende Frage, Johannes, warum erzählst du uns, was die im Neuen Testament da irgendwie erzählt haben, gib uns Kennzeichen, was kennzeichnet eine klassische Irrlehre. Erstes und wichtiges Kennzeichen, auf das kommst du nicht so leicht. Hauptmerkmal von jeder Irrlehre ist, dass fast alles daran stimmt. Ich möchte, dass du gut zuhörst an der Stelle. Eine Irrlehre ist nicht eine Ansammlung von plumpem Schwachsinn, sondern eine Irrlehre ist eine Ansammlung von fast nur Richtigem. Das heißt, wenn jemand sagt, Johannes, da ist auch so viel Wahres drin, sage ich, na klar ist da auch so viel Wahres drin. Das macht's ja so gefährlich. Eine Irrlehre, die nur aus Schwachsinn besteht, wäre absolut nicht gefährlich. Tatsächlich kann man sagen, dass eine Irrlehre, und zwar im religiösen, aber auch im politischen und im philosophischen Ding, immer ihre Kraft daraus speist, aus der richtigen Wahrheit, die sie betont. Beispiel, der Kommunismus hat eine richtige Wahrheit betont, nämlich die von sozialer Gerechtigkeit. Und die Lehre von Marx hat deswegen funktioniert, weil er besser als seine Zeitgenossen ins Wort gebracht haben, wie ungerecht das soziale System und das Wirtschaftssystem seiner Zeit war. Und der Kommunismus hat sich gespeist von dieser Wahrheit von sozialer Gerechtigkeit. Trotzdem viel falsch dran, aber das meiste an einer Irrlehre ist wahr. Jetzt, jede Irrlehre oder fast jede Irrlehre ist eine Reaktion auf eine andere einseitige Lehre. Und es ist zum Erbrechen zu sehen, die Kirchengeschichte ist voll von übertriebenen Antireaktionen gegen einseitige andere Lehren. Du hast den Eindruck, die pendeln von dem einen in das andere. Und wann immer du, ich sag das gleich, wann immer du in Büchern oder auf Vorträgen und Lehren einen großen Anteil von verbalen Attacken gegen ein anderes christliches Lager wahrnimmst, kannst du fast ganz sicher sein, dass es eine Irrlehre ist. Weil sich die authentische Wahrheit nicht ständig rechtfertigen muss. So, und wann immer eine überzeichnete Schreckfigur von den anderen gezeichnet wird, weißt du schon, das, was der dir verkaufen will, ist Schwachsinn. Also wenn du ein Buch liest, wo nur über die eine Konfession geschimpft wird und es wird in den schlimmsten Farben gezeichnet, dann weißt du schon, du versuchst mir was zu verkaufen, was an sich nicht koscher ist, sonst hättest du dieses Marketing gar nicht nötig. Klassisches Kennzeichen von einseitigen Lehren. Jetzt der Punkt ist, dann sagst du vielleicht, ja, aber das, was hier gesagt wird, ist nicht falsch, es ist vielleicht nur ein bisschen einseitig. Was ich euch vorher beschrieben habe, mit diesem Thema von Liebe als Beziehung in der spannungsreichen Mitte zwischen Legalismus, also Gesetzlichkeit, und Libertinismus, also mach, was du willst. Dieses spannungsreiche Verhältnis will ich hiermit vergleichen. Die ganzen christlichen Grundwahrheiten sind wie ein Mobile. Du kannst nicht sagen, ist doch egal, dann mach mir das Ding halt ein bisschen schwerer, ist nicht so schlimm. Nee, das Ding kippt. Wenn du einen Prediger hast, der einfach ein bisschen zu oft über das Wesen der Ehe predigt und ein paar andere Themen vernachlässigt, denkst du, okay, das ist halt sein Ding, predigt immer über die Ehe. Jetzt, je näher es aber um die Grundmitte des Evangeliums geht, da werden Übertreibungen immer tödlicher. Einfach nur ein Beispiel, wenn du sagst, der Prediger, der predigt über Jesus, aber er betont halt immer nur die Tatsache, dass Jesus Mensch war und nie, dass er Gott war. Dann denkst du, Moment, dann sagt der Prediger, das ist aber mein persönlicher Schwerpunkt. Das ist das, wo der Herr mir das offenbart hat. Und ich mache eine Lehrserie, ich predige 100 Abende in Folge über die Tatsache, dass Jesus Mensch war. Dann denkst du, Alter, das ist echt gefährlich. Da haben wir es wirklich mit der Mitte unseres Glaubens zu tun. Auch hier wieder, ich behaupte, eine einseitige oder falsche Lehre beginnt nicht erst da, wo ich ausdrücklich falsche Sätze sage, sondern auch, wo ich durch eine ständige Überbetonung so ein einseitiges Gewicht erzeuge, dass bei den Hörern wesentliche andere Wahrheiten verdunkelt werden. Jetzt sagst du aber, hey Johannes, das ist ein bisschen krass, hey, ist doch ein Lehrer, ist doch nicht so verantwortlich für alles, was bei den Leuten ankommt. Der ist doch nur verantwortlich, ob das, was er Wort für Wort sagt, explizit wahr ist. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, du bist als Lehrer verantwortlich für das, was bei den Leuten ankommt. Ich bin als Lehrer sehr wohl dafür verantwortlich, mir zu überlegen, was bewirkt das, was ich sage, jetzt kommt's, in denen die 80% wahrscheinlich davon falsch verstehen. Die Wahrheit ist, es wird immer übertrieben und falsch verstanden werden. Deswegen kann ich als Prediger nicht zu krassen einseitigen Botschaften Raum geben. Karl Barth hat das mal gesagt und ich finde es einfach einen guten Satz. Er sagt allgemein, man soll sich in Predigten, man soll sich in der Lehre vor zu krassen einseitigen Pointierungen hüten. Ich habe das früher oft genug selber gemacht, als junger Prediger, man macht das halt, du willst einen coolen Satz bringen und weißt, das ist eigentlich völlig übertrieben, aber willst dein Publikum mal ärgern. Ist nicht weise. Du weißt nicht, was die Leute damit machen. Du kannst einen Witz machen, aber dann relativier ihn im nächsten Satz. Es ist mehr der Stolz und die Gefallsucht eines Predigers, unbedingt eine coole Pointe setzen zu wollen, als tatsächlich meine Verantwortung, das authentische Wort Christi zu predigen. Ist egal, ob es jetzt cool klingt oder nicht. Und du postest ein Statement, wo du weißt, im Moment, das ist völlig einseitig, aber es haut halt rein. Hey, du hast Verantwortung für das, was die Gedanken, die du säst, im Leben von anderen auswirken. Ist zumindest meine Meinung, ja. Jetzt noch ein paar weitere Kennzeichen von der Irrlehre. Ein unangenehmes Kennzeichen ist, jede Irrlehre, jede falsche Lehre hilft Leuten und tut ihnen gut, auch sonst wäre sie nicht gefährlich. Wir lesen 2. Timotheus 4,3. Es werden aber Zeiten kommen, wo man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt, sondern wo Leute sich Lehrer suchen, die ihn in den Ohren kitzeln. In den Ohren kitzeln bedeutet, Leute sagen, das ist so schön. Endlich sagt es mal jemand. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Es hilft mir, es befreit mich, es nimmt Druck von mir, es gibt mir eine neue Perspektive. Du denkst dir, das kann doch so schlecht nicht sein. Nein, muss nicht schlecht sein, weil es Menschen hilft. Aber was ich ganz klar sagen will, ist, die Tatsache, dass Menschen sagen, dass es ihnen hilft, sagt gar nichts. Sagt gar nichts. Ganz klar, wenn du eine Lehre wie die von Judas 4 besprichst, und das heißt, hier wird Gnade gepredigt als Vorwand fürs Fleisch. Wenn du jemandem sagst, was voll seinem Fleisch entspricht, zum Beispiel, du bist super und du darfst alles, was du willst. Also ich übertreibe, ich sage nicht, dass jemand diese Lehre hat. Du darfst mit jedem ins Bett gehen, wo du willst, so viel Drogen nehmen, wie du willst, musst nicht dafür bezahlen und du wirst der reichste und beliebteste Mensch der Welt sein. Wird jemand sagen, wow, ich spüre da voll eine Salbung drauf. Also ich übertreibe massiv, aber erstmal, Leute würden sagen, wow, das ist echt mal eine positive Botschaft, die mein Herz segnet. Also jetzt, wenn du genauer hinschauen würdest, wäre es anders, aber das Ding wird noch ein bisschen heißer. Und zwar nicht nur, wenn Leute sagen, es hilft ihnen subjektiv, sondern auch, wenn die Gemeinde, wo das gepredigt wird, wächst, sie Zeugnisse vorweisen können und dort Wunder passieren. Es ist kein Kennzeichen von echter Lehre. Ist es nicht. Ich habe in der letzten Zeit etliche Bücher gelesen und wenn du eine komische Lehre hörst und als Argument kommen zwei Zeugnisse, dann kannst du schon mal zwei Fragezeichen dahinter stellen. Und du, man sieht das ständig in der charismatischen Welt, ständig. Es wird irgendwas Crazyes gesagt und dann wird gesagt, ja, eines Tages, als ich mit dem Herrn irgendwo beim Langlaufen war, da hat er zu mir gesprochen und dann habe ich das gepredigt und schon ist jemand aus dem Rollstuhl aufgestanden. Was ist das für ein Argument? Wir lesen explizit im Evangelium, dass es falsche Propheten geben wird, die falsche Wunder tun werden. Wenn du dich auf das Argument einlässt, dass du sagst, wo übernatürliche Zeichen und Wunder passieren, das muss wahr sein. Ha, fahr mal nach Indien, erforsch mal die ganzen esoterischen Szene, erforsch den Okkultismus, du wirst erstaunt sein, wie viele Wunder da passieren. Dann kannst du sagen, das sind falsche Wunder. Na, das lässt sich alles nicht so leicht nachweisen. Erstmal authentische Reich-Gottes-Frucht. Über lange Zeit hinweg. Ist nicht das Gleiche wie, dass bei einem Goldstaub runtergekommen ist oder irgendeiner sagt, er ist körperlich geheilt worden. Nein, ist es nicht. Das ist nicht ein Erweis von guter Lehre. Ganz wichtiges weiteres Kennzeichen von falscher Lehre ist, die Personen können total integer sein. Ist mir wichtig zu sagen. Müssen nicht, aber können. Jemand kann mit bestem Wissen und Gewissen, Jesus liebend, ein charakterlich aufrichtiger Mensch, etwas lernen, was zerstörerisch ist. Und das macht's besonders gemein. Weil er sagt, hey, das ist so ein guter Mensch, der liebt Jesus. Schau sein Leben an, schau seine Ehe an. Es kann nicht falsch sein, was er lehrt. Doch, kann. Dann sagst du, es ist aber gemein, wenn du den kritisierst. Hey, wenn ein dreijähriges Kind vor dir steht und hat eine geladene Pistole in der Hand, würdest du nicht sagen, hey, das ist so ein liebes Kind, kannst nicht so grausam sein und dem die Pistole wegnehmen. Hey, das ist ein Kind, das will spielen, das ist einfach nur... Nein, das ist eine Pistole, die ist scharf und die kann wirklich Schaden anrichten. Hat nichts damit zu tun, über die Motive des Menschen zu urteilen, aber es hat damit was zu tun, zu sagen, hey, das, womit du rumschießt, kann Schaden im Leben von Menschen anrichten. Letzter Anstrich, den ich bringe unter Punkt C, Kennzeichen einer falschen Lehre ist, wenn du ein hohes Level von Friendly Fire gegen andere Teile des Leibes Christi wahrnimmst in dieser Lehrbewegung, dann kannst du sehr skeptisch sein. Man sieht das immer, so machen das Sekten, so machen das alle zu sagen, schau dir doch die Christen an, nirgends geht was weiter, überall wird nur Schwachsinn gelehrt, so und jetzt kommen wir und wir haben das Richtige. Und dann wird meistens entweder so ein Avantgarde-Denken, wir sind die Ersten, die das gecheckt haben, das ist die neue Revolution, hat jetzt vor 4 Monaten bei uns begonnen in Großbüttelweiler Süd und man sieht schon die globalen Auswirkungen, so. Oder die zweite Sache ist, dass so ein Verfolgungsdenken mit reinkommt, auch fast immer. Aber ja, kaum haben wir die Wahrheit verkündet, haben sie uns gleich aus der Evangelischen Allianz ausgeschlossen und der Bischof hat das gegen uns gesagt, da siehst du, wir werden verfolgt, Jesus ist auch nicht anders ergangen. So, alle haben das, wo sich sowas von so einer Opfermentalität oder so einer Elitenmentalität speist, auch hier wieder große Ausrufezeichen zu machen. Ich persönlich glaube überhaupt nicht, dass die meisten wahren Sachen jetzt aktuell gerade erst gefunden werden. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass die 2000 Jahre auf Johannes Hartl gewartet haben, der jetzt endlich die Bibel zum ersten Mal checkt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen die kirchliche Lehrtradition der letzten 2000 Jahre, ja, dass die nicht so völlig falsch gelegen sind, ist meine persönliche Wahrnehmung. Wenn jemand so sagt, nee, die haben es alle nie gecheckt und das ist der Grund, warum nie was weitergegangen ist. Ich bin nicht überzeugt. Okay, lass uns reingehen, lass uns anschauen, was sind Kennzeichen von wahrer biblischer Lehre? Wir haben vorher gesagt, die Tatsache, dass irgendwas in der Bibel steht, hast noch gar nichts, sondern was heißt dann was? Ich gebe euch eine super simple Definition von einer wahren Lehre. Erstens, sie nimmt die ganze Bibel in Betracht. Zweitens, es ist eine Lehre, die schwerpunktmäßig im Neuen Testament vorkommt. Ich bringe die Definition erst, dann erkläre ich sie. Schwerpunktmäßig im Neuen Testament. Drittens, in allen unterschiedlichen Schichten des Neuen Testamentes. Die viertens den ganzen Jesus zum Zentrum hat. Und ich würde sagen, je öfter und je expliziter diese Lehre vorkommt im Neuen Testament, desto sicherer kannst du sie lehren. Mit diesem Raster kannst du 99% von allen komischen Lehren schon mal entlarven. Nun, ich sage nicht, dass es nicht wahre Aussagen gibt, die nicht in dieses Raster passen. Ich sage nur, das sollte grundsätzlich unser Leitfaden sein von den Dingen, die wir mit großer Sicherheit behaupten. Du kannst über andere Sachen eine Meinung haben, kannst sagen, hey, oder in der Konfession, in der ich bin, hat sich das als Meinung herauskristallisiert, ist kein Problem. Aber das muss der goldene Mittelweg sein, wo wir sagen, hey, da treffen wir uns. Übrigens, kleiner Hinweis für die Katholiken unter euch, wenn du sowas denkst wie, hey, aber bei uns Katholiken gibt's doch das starke Argument auch, was lehrt das kirchliche Lehramt, was ist die kirchliche Tradition? Die kirchliche Tradition im katholischen Verständnis ist eine Auslegungstradition der Schrift. Und das kirchliche Lehramt im katholischen Verständnis dient der Schrift von unten her, steht nicht über der Schrift. Alles, was irgendein Papst, was irgendeine kirchliche Lehrentscheidung je entschieden hat, musste sich an der Schrift rechtfertigen. Du kannst diese Rechtfertigung überzeugend finden oder nicht, aber der Anspruch ist nie zu sagen, wir empfangen Offenbarung noch aus völlig anderen Quellen. Nein, es muss immer auf die Schrift hingeordnet sein. Es ist das theologische Argument auch für Katholiken schlechthin, dass du es an der Schrift beweisen musst. Nun, wenn mir irgendjemand einen Nebensatz aus dem Alten Testament bringt und ein ganzes Buch drüber schreibt, wie ich erst vor kurzem gelesen habe, wo irgendwo, steht im Psalm irgendwo, im Land des Vergessens wohnen die, jemand ein Buch geschrieben über das Land des Vergessens, dass es ein eigenes Reich ist und wo Leute gebunden werden, dann denke ich, come on, entspann dich. So machst du keine solide biblische Lehre. Sondern ich will sehen, dass es im Neuen Testament vorkommt, dass es öfter vorkommt und im Idealfall, dass es in den Evangelien vorkommt, dass es in den Briefen vorkommt, dass du es in der Apostelgeschichte sehen kannst und in der Offenbarung des Johannes. Und ich persönlich glaube, aber das ist nur meine Meinung, okay? Hier kommt der Katholik durch, aber ich persönlich glaube, dass die wesentlichen Wahrheiten nicht dem breiten Überlieferungsstrom der christlichen Tradition widersprechen werden, weil sonst, wenn Jesus sagt, hey, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen und die Mächte der Finsternis werden die Kirche nicht überwinden und 2000 Jahre lehren die nur völligen Quatsch. Bis dein Buch erscheint, würde ich sagen, hat Jesus einen schlechten Job drin getan, den Heiligen Geist uns in die ganze Wahrheit führen zu lassen. So 2000 Jahre passiert gar nichts Gescheites und dann auf einmal kommt die Offenbarung. Ich persönlich glaube das nicht. Okay, aber kannst du anderer Meinung sein? Jetzt, lass uns reinspringen. Was lehrt die Schrift über die Gnade und die Werke? Erstens, Gottes Gnade ist frei und unverdient. Total entscheidend. Der wichtigste Punkt von alledem, der Punkt, den du nicht vergessen und nie unterbewerten darfst. Absolut entscheidend. Wir sind durch Gnade gerettet, nicht durch unsere Werke. Eine ganze Latte von Bibelstellen sagt es. Gerechtfertigt durch Glauben an Jesus, Gnade allein. Du wirst es dir nie verdienen. Du wirst nie noch eins draufsetzen. Du wirst nie sagen müssen, Gott, aber jetzt nach 2 Jahren liebst du mich doch nicht mehr. Ich muss mir die Liebe dazu verdienen. Niemals. Die Grundlage, dass Jesus für dich gestorben ist, ist unglaublichste Botschaft der Welt, dass ein Mensch, der Sünder ist, durch das Freigeschenk von Jesus in die Position versetzt wird, Gott wohlgefällig zu sein, vor Gott kommen zu dürfen, ist unglaublich. Das ist das Evangelium. Absolut entscheidende, unaufgebbare Mitte des Evangeliums. Okay? Diese Gnade, zweitens, die ist nicht einfach nur, oh schön, jetzt habe ich mal Gnade, sondern diese Gnade bewirkt etwas, und zwar, dass du in dieses liebende Verhältnis zu Gott kommen kannst. Ich nenne es mal bewirkt Zugang. Die Gnade ist nicht ein Selbstzweck, so oh, toll, dass ich nicht in die Hölle komme, wäre auch nicht so schön, sondern ist eine Einladung, ist eine Eröffnung von Möglichkeit, in eine liebende Vater-Sohn-Beziehung mit Gott zu kommen. Jesus sagt, ich habe euch nicht mehr Knechte genannt, sondern ich nenne euch Freunde. Jesus sagt, Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen. Gott zu kennen. Die Gnade, die Rechtfertigung ist nicht nur dafür da, dass du nicht in die Hölle kommst, sondern ist sowas wie die Tür hinein in eine liebende Beziehung zu deinem Vater. Römer 8,15, der Geist, der in uns ausgegossen wurde, ist der Geist, der in uns ruft, Papa. Diese Gnade, drittens, hat erneuernde Kraft. Erneuert. Das bedeutet, es ist nicht nur so, okay, im himmlischen Bankkonto wurden deine Sünden gelöscht, sondern diese Gnade macht etwas mit dir. Das, was sie mit dir macht, wird biblisch die neue Geburt genannt. Auch hier wieder eine ganze Latte von Bibelstellen. Wir wurden mit Christus begraben, mit ihm auferweckt. Wir haben mit Christus einen Platz im Himmel. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind reingewaschen, wir sind geheiligt, wir sind gerechtfertigt. Als was, was an uns passiert. Also nicht nur sowas wie, Gott hat das Konto gelöscht, sondern es erneuert tatsächlich etwas radikal in uns. Jetzt, diese Gnade ist nichts, was mir abstrakt gegeben ist und jetzt ist es nett, sondern es ist etwas, womit ich aktiv kooperiere. Das entscheidende Bild dafür ist wieder das der Beziehung. Es geht nicht darum, sich die Gnade in der Hintertür doch zu verdienen, sondern jetzt, wo du diese Liebe, wo ich die Liebe meiner Frau umsonst bekommen habe, ist meine Frage, wie kann ich in diese Liebesbeziehung wachsen? Und die Schrift gibt uns jede Menge Hinweise, wie wir das tun sollen. Römer 13,3, lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung. Du sagst, ja, wie Paulus, jetzt doch nicht Gnade? Ja, doch Gnade. Römerbrief Gnade, paar Kapitel später. Ja, aus dieser Gnade heraus lebst du jetzt einen Lebensstil, wo du mit Gnade kooperierst. 2. Korinther 6,1. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Also du kannst die Gnade auf eine Art und Weise empfangen, dass sie in deinem Leben fruchtleer bleibt. Die Tatsache, dass du die Gnade einmal empfangen hast, bedeutet noch nicht, dass sie tatsächlich in deinem Leben zur Fülle kommt. 2. Petrus 1,4. Durch die Gnade wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt. Jetzt, damit ihr der verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Hier ist nicht gesagt, ein für alle Mal Gnade, jetzt ist wunderbar. Hier wird gesagt, die Gnade ist das Startpaket, damit du jetzt der verderblichen Begierde entfliehst, Klammer auf, die offensichtlich noch eine Rolle spielt in deinem Leben, Klammer zu, und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Das heißt, es ist ein Veränderungsprozess, der weitergeht. 2. Petrus 1,5, darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden. Gerechtfertigt aus Glaube und Gnade allein, ohne Zweifel. Und jetzt Tugend, veränderter Lebensstil, erneuerte Verhaltensweisen sind die Fortsetzung dieses Gnadenwirkens. Diese aktive Kooperation ist ein Prozess, wo immer es hingestellt wird, als wäre das ein einmaliger Akt, muss man klar unterscheiden, eine super simple Grundlage von christlicher Lehre. Es gibt Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Rechtfertigung ist ein einmaliges Geschehen. Heiligung und Verherrlichung sind fortdauernde Geschehen. Also Rechtfertigung, dass du Zugang zu Gott hast, dass du in den Himmel kommst, ist ein reines Geschenk der Gnade in Jesus Christus. Heiligung, dass dein Charakter umgestaltet wird, dass deine Seele erneuert wird, dass dein Lebenswandel sich verändert, ist ein lebenslanger Prozess. Drittens, die Verherrlichung, dass du einen neuen Leib bekommst, dass du offenbar wirst als Sohn Gottes, wie in Römer 8 steht, ist ein Prozess, der erst in Fülle bei der Wiederkunft Jesu passieren wird. Aus seiner Kraft, siebtens, tun wir Werke. Was sage ich hier? Erstmal, aus seiner Kraft bedeutet, wir tun alle Werke, die wir tun, alles, was wir für Jesus tun, nie einfach nur aus eigener Anstrengung. Jesus hilft uns. Die gleiche Gnade, die uns errettet hat, hilft uns weiter. Der gleiche Jesus, der uns erlöst hat, ist der gleiche Jesus, der uns unterstützt, der uns mit seinem Heiligen Geist hilft. Gleichzeitig ist es, was tun wir Werke, es ist was, was du aktiv tust. Ich sage das deswegen, weil es manchmal diese Lehre gibt, wo gesagt wird, einfach nur, wenn du verstanden hast, dass du begnadigt bist, bewirkt das automatisch in dir, stimmt überhaupt nicht, wenn man die Bibel ernst nimmt. Wir lesen, sei stark in der Gnade, Epheser 5,15, nimm teil an diesem Leiden. Wir sollen, Hebräer 4,1, wir sollen dafür Sorge tragen, dass keiner zurückbleibt. Das sind aktive Dinge. Sehr einfache Antwort auf die Frage, was ist es, Gnade oder Werke? Einfachste Bibelstelle dazu, die du sagen kannst, ist Epheser 2,20. Wir sind, wenn du die noch nie bewusst gelesen hast, schlag die mal auf. Epheser 2,20. Wir sind errettet aus Gnade, um die Werke zu tun, die er im Vorhinein für uns bereitgelegt hat. Also, sind wir errettet aus Gnade? Ja. Wozu? Um uns jetzt zu langweilen und zu chillen? Nein, wir sind aus Gnade errettet, um Werke zu tun, um in unserem Leben Dinge zu tun, die Jesus uns zu tun aufgetragen hat. Epheser 2,20. Stimmt nicht. Ein falscher Lehrer steht für euch. Epheser 2,10, oder? Epheser 2,10. Gerade noch geschafft. 2,10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Vers 9 ist, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Dann Vers 10, Epheser 2,10, errettet, um diese guten Werke zu tun. Jetzt. Achter Punkt, sagst du, okay, es ist mir aber nicht immer danach, gute Werke zu tun. Teil unserer Kooperation mit der Gnade ist, wir widerstehen der Sünde. Es gibt es nicht selten, dass du das hören wirst. Ja, ein Christ hat überhaupt keine sündige Natur mehr. Ja, da ist schon eine Teilwahrheit dran. Und du musst es nur einmal checken, dann ist schon. Ist eine nette Theorie, aber in der Bibel findest du gar nichts davon. In der Bibel findest du eine Aufforderung nach der anderen, aggressiv und aktiv gegen Sünde zu kämpfen. Sorry, tut mir leid, wenn das unrelaxed klingt. Hebräer 12,4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Wie gechillt hört sich das an? Naja. 1. Korinther 9,27, Paulus sagt, ich unterwerfe und züchtige meinen Leib, damit ich nicht was Nettes predige, aber selber verworfen werde. Wie gechillt hört sich das an? Ne, er sagt, hey, da ist ein echter Kampf, und zwar der ist in mir. Das ist nicht nur gegen irgendwie die falschen Leute draußen, nein, nein, in mir. Ich unterwerfe meinen Leib. Es hat richtig mit Arbeit zu tun. Ja, Hebräer 12,14 schreibt nach der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Hier wird nicht zu Nichtgläubigen gesprochen, zu sagen, die Heiligung, das heißt, dass du an Jesus glaubst. Nein, die glauben schon an Jesus. Er sagt, und jetzt Heiligung, Lebenswandel muss sich verändern und so. Jetzt Jakobus 4,8, naht euch Gott, reinigt euch, säubert euch. Denkst du, hey, ich hätte gedacht, das bin ich schon durchs Blut Jesu. Ja, bist du ein für alle Mal durchs Blut Jesu, und jetzt gilt es, Kraft dieser einmaligen Reinigung, all die anderen Lebensbereiche unter die Herrschaft Jesu zu bringen. 1. Petrus 5,9 wird über den Teufel gesprochen, und hier wird gesagt, du sollst ihm widerstehen, du sollst standhaft sein. Jetzt, dieses Ding, Punkt 9, ich schreibe den jetzt nicht hin, ihr habt den auf eurem Skript. Wir widerstehen der Sünde, die weiter Teil unserer Realität ist. Kannst du darüber diskutieren, was heißt es jetzt, habe ich noch eine Sündennatur und wie ist da Römer 7 zu deuten? Das hat doch Paulus nur vor seiner Bekehrung und so weiter. Lass mich mit dem ganzen Schmarrn alleine. Das ganze Neue Testament spricht von einem aktiven Kampf gegen Versuchung und Sünde. Kannst du sagen, ob die noch in meinem Fleisch oder sonst wo drin ist? Keine Ahnung. Ich lebe als Christ und ich merke, da gibt's trotzdem Versuchungen, und das ist nicht nur alles von außen, sondern nee, das ist auch in mir. Bau dir deine Theorie außenrum, wie du möchtest. Aber wir lesen beständig, hey, seid heilig, lasst euch verändern, genauso oft oder noch öfter als drin steht, ihr seid schon verändert. Es ist eben auch ein Prozess. 1. Petrus 4,2. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Also hier wird gesagt, wir sollen uns wappnen mit der gleichen Gesinnung, damit wir jetzt nicht mehr nach der Gesinnung des Fleisches leben. Die Stelle macht überhaupt keinen Sinn, wenn du sagst, da gibt's gar kein Fleisch mehr, gibt's keine Versuchung mehr. Ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendein christliches Lager gibt, wo fundamental weniger gesündigt wird als woanders. Die Leute haben überall weitgehend genau die gleichen Probleme. Du kannst es höchstens schön reden und sagen, das ist keine Sünde, sondern das ist, weil von der Sünde bin ich reingewaschen. Das ist nur, ich bin halt nur manchmal ein Idiot. Aha, okay, dann nennst du es halt so. Also ich frage einfach, wie nennst du das, wenn du dich zu deiner Frau gegenüber, wenn du dich blöd verhältst? Ja, wie nennst du das, wenn du bitter bist und so einen Hals bekommst, wenn dich jemand dumm anschaut? Wie nennst du das, wenn du an einem Bild vorbeischaust mit der halbnackten Frau und hinschaust, obwohl du nicht solltest? Egal wie du es nennst, ich spreche davon. Okay? Lass uns nicht über Diskussionen streiten. Sagst du, ja, meine Natur ist nicht mehr so. Völlig egal, du hast mit dem gleichen Problem zu tun. Ich möchte wetten. 2. Petrus 1,4, durch die Gnade, durch die er uns die kostbaren größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt entflohen seid. Für das, was wir in der Kooperation mit Gottes Gnade tun, bekommen wir Lohn. Eine sehr wichtige Lehre, die nichts mit, keine Ahnung, Rückkehr ins Alte Testament oder Gesetzlichkeit zu tun hat. Das ganze Neue Testament spricht überall von vorne bis hinten von Lohn für Werke. Wie passt das zusammen damit, dass die Gnade doch unverdient ist? Ziemlich einfach. Vielleicht gibt's Belohnung im Himmel. Schon mal daran gedacht? Ja, du bist gerettet, aber das heißt nicht, dass jeder im Himmel den gleichen Lohn erhält. Frag mich nicht, wie die Theorie da ist. Ich gebe einfach nur mal so weiter, was mein Meister darüber lehrt. Matthäus 5,12, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Römer 14, Verse 10 bis 12. Jeder von uns wird für den Richterstuhl Christi erscheinen und wird Lohn empfangen für das Gute und das Schlechte, das er getan hat. 2. Korinther 5,10 sagt auch etwa das Gleiche, dass wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Offenbarung 2 bis 3, die Sendschreiben, überall, wer siegt, wer ausharrt, wer das tut, wird von mir das und das bekommen. Das ist nicht Altes Testament. Ganz normale christliche Lehre, dass Gott belohnt. Offenbarung 22,12, er kommt und wird die Werke belohnen. Jetzt, jeder von uns, und es ist völlig normal, jeder von uns macht Fehler, jeder von uns sündigt. Wir lesen in 1. Johannes, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde ist, lügen wir. Wenn du sagst, dass du ohne Sünde bist, bist du ein Lügner, wenn du den 1. Johannesbrief wahrnimmst, wenn du ihn ernst nimmst. Steht einfach so drin. Deswegen ist es normal und kein Problem und easy, umzukehren, zu Papa zu sagen, sorry, vergib mir. Wenn wir fallen, tun wir Buße. Es gibt eine Riesendiskussion über die Frage, ja, Buße, ist das dann auch ein Werk oder wie ist das? Hey, du musst nicht Buße tun im Sinne davon, dass Jesus noch ein zweites Mal für dich geopfert werden muss. Sagst du, weil das Opfer Christi reicht ein für alle Mal. Na klar reicht es ein für alle Mal. Du musst dir nicht jedes Mal deine Erlösung wieder neu verdienen. Jetzt aber, wo du in diesem Liebesverhältnis mit Gott bist, es ist normaler Bestandteil jeder Beziehung, sich mal zu entschuldigen. Auch hier wieder Bild von meiner Frau. Weißt du, sie hat mich gebeten, das zu machen. Ich habe es vergessen. Ich sag zu ihr, Schatz, tut mir echt leid. Sie sagt, ja, ich bin noch ein bisschen sauer, aber ich vergebe dir. Habe ich mir jetzt durch dieses Vergeben meine Liebe verdient? Nein, das ist Quatsch. Es ist normaler Bestandteil einer Beziehung anzuerkennen, wo was nicht gut gelaufen ist. Und es ist völlig normale biblische Lehre. Matthäus 6, Vers 12. Jesus lehrt uns zu beten. Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben. Normale christliche Lehre. In Offenbarung 3,19 sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus, deswegen tu Buße und kehr um. Völlig normal, Jesus weiß, was er tut. 2. Korinther 7,10 lesen wir, dass es eine Betrübnis durch den Heiligen Geist gibt, die Sinnesänderung bewirkt. Es ist nicht nur, dass der Christ sagt, ah, ich habe vergessen, ich bin ja ein Kind Gottes. Nein, nein, es ist eine Betrübnis. Es tut dir leid, du sagst Gott, es ist nicht gut. Wir nennen das Buße, da wo ich herkomme. In 2. Korinther 5,20, Galater 6, 1 und 4 steht jedes Mal, hey, jeder soll sich prüfen von euch, sollst dein Gewissen erforschen, sollst schauen, hey, wie stehe ich mit Gott? Es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Es ist normal zu checken, wo stehe ich mit Gott. Und wenn du sündigst, es zu bekennen. Jakobus 5, 16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. An anderen Stelle über die Krankensalbung heißt es, wenn er gesündigt hat, wird es ihm vergeben. Völlig normale biblische Lehre, dass Christen fallen, dass sie Umkehr nötig haben. 1. Johannes 1, 9. Mit der Stelle will ich schließen über das Thema. Ganze 1. Kapitel vom 1. Johannesbrief ist interessant. Hier Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Okay, alles klar. Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber Johannes, das sind wir doch schon gereinigt. Ja, es gibt die einmalige Reinigung und es gibt die ganz normale, beständige, kleine Reinigung auf einer Beziehungsebene. Völlig normal. Ist auch nicht auf den Knien rumrutschen und sich geiseln. Es ist zu Gott zurückkommen. Hey Papa, ich hab's versiebt, es tut mir so leid. Er nimmt dich in den Arm und sagt, hey, der Gerechte fällt 7-mal am Tag und steht wieder auf. Herzlich willkommen zurück. Nichts mit Verdammnis, nichts mit irgendwas zu tun. Ist eine, mal ehrlich, wer von euch ist schon mal umgekehrt von irgendeiner Sünde und es war wunderbar? Okay, ich liebe es, zu Gott zu sagen, schau mal, ich war falsch und ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass ich umkehren darf zu dir. Wie wunderbar ist das? 12. Punkt, ich tue Buße und zwar immer, weil ich geliebt bin. Nie, damit ich erst werde. Ich tue gar keine Werke, ich mache gar nichts, ich bete nicht, ich faste nicht, ich tue nicht Buße, damit Gott mich dann liebt. Alles ist Quatsch. Ich tue all das, weil Gott mich liebt, weil ich sein geliebtes Kind bin und weil Teil einer normalen Beziehung nicht das ist, dass er die ganze Zeit lieb ist zu mir und ich hänge rum und schaue ihm dabei zu, sondern das Normalste, das Schönste in einer Beziehung ist, dass ich befähigt werde, ihm was zurückzugeben. Wir nennen das erstes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Dann sagst du, Gott liebt doch alle. Ja klar liebt Gott alle, Gott liebt auch die, die in die Hölle kommen. Die Frage ist, lieben die, die in die Hölle kommen, Gott? Na klar liebt Gott mich. Ja, Halleluja. Aber ich will in meiner Liebe auch wachsen. Ich will ihn auch lieben. Und das hat mit Wachstum zu tun. Jesus liebt nicht sich selber durch dich. Ist doch Quatsch. Ist nicht, dass er dir deinen Willen ausbaut und sagt, so, ab jetzt gehorche ich mir durch dich. Ab jetzt liebe ich mich durch dich. Du musst gar nichts tun, du chillst und ich liebe. Das ist doch Unsinn. Eine Beziehung lebt davon, dass es ein echtes Gegenüber gibt, das sich für und gegen entscheiden kann. So ist es mit Gott auf jeden Fall. Also das ganze neutestamentliche Moral lebt immer davon, dass du aus deiner neuen Identität heraus einen bestimmten Lebensweg wählst. Nie, dass du dir die neue Identität erst verdienen musst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist nie, streng dich endlich an, damit du das Kind Gottes wirst. Nein, es wird immer gesagt, weil du Kind Gottes bist, setz es auch um.
Das war ja schon wieder der Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir hörten Dr. Johannes Hartel, Auszüge aus seiner Lehrserie Gnade, Werke, Geist und Wahrheit. Und auch dieser Teil, dieser Vortrag war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Paket von Dr. Johannes Hartel, das es beim Gebetshaus in Augsburg gibt. Und auch dieser Teil, dieser Ausschnitt ist nochmal an der einen oder anderen Stelle gekürzt worden. Wenn Sie das alles in Gänze hören wollen, dann schauen Sie auf die Homepage des Gebetshauses in Augsburg, gebetshaus.org. Hier gibt es ein umfangreiches Material, ein Medienangebot, gebetshaus.org. Dort finden Sie dann dieses und vieles, vieles mehr. Hier im Programm folgt jetzt um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn. Im Anschluss beten wir dann den Barmherzigkeitsrosenkranz. Bleiben Sie also dran, beten Sie mit uns. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.